What's up?
This is a ride that is absolutely breathtaking.
Et la victoire de San Benet, le maillot vert.
Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar?
The absolute fury of a man who wanted the yellow jersey.
I think I'm dreaming.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Und der Oscar für den besten Schauspieler an einem Schlussanstieg geht an Richard Carapaz. Der Sieg allerdings, der geht wie gewohnt an den Slowenen Tadej Pogacar. Die 17. Etappe der Tour de France mit der Bergankunft am Col de Porte. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute mit dabei im Podcast Jonas Bayer.
Grüß dich, Lukas.
Wie hast du das Schauspiel von Richard Carapaz erlebt?
Ja, beeindruckende Leistung, oder? Danach haben Vingegaard und Pogacar noch gesagt, ja, sie wussten ja eigentlich von vorne herein, dass er blufft. Aber gut, es hat ja dennoch funktioniert. Er ist nie eine Führung gefahren und hat eine ziemlich saftige Attacke gesetzt, an der Vingegaard Zeit verloren hat. Hätte es ein bisschen später gesetzt, hätte es reichen können für ihn, um Vingegaard ein bisschen Zeit abzunehmen.
Und diese Etappe war natürlich dann so die erste richtige, würde ich sagen, in den Pyrenäen, wo es dann eben so richtig auch zur Sache ging im Gesamtklassement, der erste richtige Abtausch. Und deswegen wollen wir natürlich auch mal auf diese Pyrenäen genauer schauen an diesem heutigen Tag und was für Tiere da so wohnen.
Le regard au-dessus de la Guidoline.
Seit jeher wohnten in den Pyrenäen zahlreiche Braunbären. Nach Jahrhunderten der Jagd waren die Pyrenäenbären vom Aussterben bedroht und so wurde im Jahr 1972 die Jagd untersagt. Allerdings zu spät. Im Jahr 2004 starb die letzte französische Bärin. Da Frankreich aber nach europäischem Recht verpflichtet ist, die Bärenpopulation zu schützen, beschloss man 2006, 5 Bären aus Slowenien in den Pyrenäen auszusetzen. Sehr zum Ärger der ortsansässigen Hirten. Mit Trommeln und Knallkörpern versuchten sie, die Auswilderung zu verhindern. So setzten die Tierschützer in einer Nacht- und Nebelaktion im heutigen Etappenort Beaujolais die erste Braunbärin aus. Heute leben wieder rund 50 Braunbären in den Pyrenäen. Jonas, bevor du was sagst, ich habe mir zwei Überleitungen zur heutigen Etappe überlegt.
Ich habe auch eine.
Also von slowenischen Braunbären ist es natürlich nicht ganz so weit zum heutigen Etappensieger, zu Tadej Pogacar. Aber welche mir noch viel besser gefällt, hier kommt sie. Seit heute lebt wieder eine neue Bärenart in den Pyrenäen, der sogenannte Rigobär. Allerdings war der heute auch zwischenzeitlich vom Aussterben bedroht.
Ich hätte einen weiteren Weg gewählt. Ich hätte daran erinnert, dass wir hier in Bayern, wo wir beide ja wohnhaft sind, Bruno, der Problembär, erinnere ich mich, der kam nämlich von Österreich. Und Österreich, Lukas, das ist hier das Stichwort, da war nämlich einer in der Spitzengruppe. Jetzt kannst du dir aussuchen, wie du weitermachst.
Okay, ich sehe schon. Irgendwie kommen wir auf jeden Fall wieder zum Radsport zurück. Ja, fangen wir von vorne an. Die Spitzengruppe, die sich heute relativ schnell formiert hatte, hatte mich ein bisschen gewundert, war allerdings auch ein Zeichen, dass, glaube ich, alle Teams damit gerechnet haben, dass die Gesamtklassement-Teams heute nicht nur auf einen Abtausch im Gesamtklassement gehen, sondern auch vielleicht auf den Etappensieg, dass es sehr, sehr schwer werden würde, da die Gesamtklassement-Fahrer abzuhalten. Und deswegen waren es dann doch eher kleinere Fahrer, wirklich in Anführungsstrichen gesetzt, die dann sich absetzen konnten. Es war eine Gruppe, in der unter anderem Lukas Pöstlberger eben aus Österreich dabei war und natürlich ganz, ganz viele Franzosen, denn natürlich französischer Nationalfeiertag.
Ja, das gilt immer für alle Franzosen, daher muss man quasi in die Ausreißergruppe gehen. Es waren 6 und davon 4 Franzosen, Danny van Poppel, Anthony Turgis, Dorian Godot, Lukas Pöstlberger, Anthony Perez, Maxime Chevalier, die bis auf Perez und Godot, wie man am Ende gesehen hat, den ich am Anfang nicht so stark eingeschätzt hatte, auch alles keine richtigen Bergfahrer sind. Lukas Pöstlberger ist hauptsächlich durch Sprünge über Straßenerhöhungen aufgefallen.
Das kann er.
Hat seine unglaublichen Fahrskills auf dem Rad gezeigt und da immer wieder kleine Tricks gemacht, immer beeindruckend. Sind aber alles keine Bergfahrer gewesen, die jetzt wirklich gefährlich werden konnten. Lag sicher auch daran, dass die ersten 100 Kilometer, glaube ich, einfach flach waren. Und dann ist es unglaublich schwer für Bergfahrer, da rauszufahren. Pierre Rolland hat es am Anfang versucht, ist da, glaube ich, 10 Minuten mit 20 Sekunden vor dem Feld hergefahren. Und das ist einfach weniger erfolgsversprechend dann.
In Sachen Sprinttrikot gab es ja so die Überlegung, ob vielleicht das ein oder andere Sprintteam Tempo macht, um eben bei der Sprintwertung kurz vor dem ersten Anstieg, heute gab es ja zwei der ersten Kategorie und dann eben den Schlussanstieg der Ohrkategorie, aber direkt davor gab es eben nochmal eine Sprintwertung und da war es aber so, dass sie die Ausreißer da einfach fahren lassen haben, da waren die Sprintteams nicht wirklich interessiert, klar. Dann wurde schon darum gesprintet. Michael Matthews hat sich davor Mark Cavendish und Michael Murkoff und Colbrelli durchgesetzt. Glaube ich, heute nur eine Randnotiz bei dieser Etappe. Und danach war relativ schnell abzusehen, dass die Ausreißer das nicht durchziehen können, weil vor allem UAE für Tadej Pogacar extrem hohes Tempo gefahren ist und dann auch die Ausreißer dementsprechend wieder einholen konnte.
Ja, beeindruckende Leistung von Team UAE. Ich glaube, muss man nochmal hervorheben, die sah noch nicht so stark aus bisher. Jetzt haben sie es aber bis in den Col du Port reingeschafft mit ihrer Mannschaft. Rafael Maika war dann der letzte Helfer. Marc Hirschi ist ein super Rennen gefahren. Ich glaube, den halben Périssoud und den halben Col de Val-Laurent-Asset auch noch hochgefahren. Also der ist wieder in absoluter Form. Es hat jetzt natürlich Aufgaben für Tadej Pogacar vollkommen klar, aber die waren gut drauf. Und das braucht natürlich Tadej Pogacar auch, um eben die Chance zu haben, heute auch einen Etappensieg zu holen. Es sah fast so aus, dass sie sich das vorher überlegt hatten. Und Pogacar gesagt hat, Männer, heute ist der Tag gekommen. Ich will nochmal einen Etappensieg im gelben Trikot haben. Wir wissen das von Egan Bernal, dass das sehr viel bedeutet auch. Und genau, ich glaube, so war heute die Herangehensweise. Und dann wurde relativ schnell klar, dass sie die einholen. War am Ende nur noch Perez vorne draußen mit Godot. Und die sind dann zu zweit in diesen Col de Porte reingefahren. Aber dann war klar, dass sie es auf keinen Fall alleine nach oben schaffen.
Bevor wir gleich über diesen Kampf der Favoriten sprechen, möchte ich gerne noch eine Kategorie kurz vorziehen.
Les Explosifs et les Explosés.
Denn für mich ganz klarer Ausreißer des heutigen Tages, wir haben ihn schon angesprochen, Lukas Pöstlberger. Der Mann hat es nämlich genau richtig gemacht. Der hat sich gedacht, ja gut, Österreich, gestern hat Österreich schon gewonnen. Was soll ich jetzt hier am französischen Nationalfeiertag noch lange in der Spitzengruppe hier rumdümpeln? Und hat sich dann als letzter eben aus dieser Spitzengruppe verabschiedet und hat die drei Franzosen unter sich gelassen. Das fand ich ein sehr gastfreundliches Geschenk von ihm, dass er den Franzosen da die Fernsehzeit überlassen hat. Von dem her absolute Hochachtung vor Lukas Pöstlberger, ein sehr höflicher Radfahrer.
Ja, ich weiß nicht, ob er einfach, vielleicht hat er auch einfach keine Lust mehr gehabt und ihm hat ein Gesprächspartner gefehlt. Wäre ja auch nicht so schlecht gewesen.
Ausrutscher für mich, wir haben gestern über den Willy Contest gesprochen und man muss sagen, dass der Willy Contest leider schon wieder runtergenommen wurde von YouTube. Die ASO hat sich nämlich dagegen beschwert und ist der Meinung, dass hier ganz klar ihre Rechte verletzt worden sind und deswegen wurde das Video gesperrt. Robert Hresink, ich meine, er ist ein Holländer und auch das Video stammt von Holländern, hat sich schon auf Twitter dazu gemeldet. Hat da auch eine klare Meinung dazu gesagt. Ich verstehe es nicht ganz. Die Teams feiern's, die Fahrer feiern's, alle teilen das. Also, und das ist ja wirklich Material, das die ASO selber ja gar nicht sendet, sondern das ist ja Material, das tatsächlich hinten irgendwo im Gruppetto passiert, wo gar keine Motorräder und so weiter fahren. Und das ist ja auch keine Live-Übertragung. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
Es gibt in Europa, glaube ich, so eine Art merkwürdiges Verständnis davon, ob was Werbung und was, also für den Werbung für den Sport und was Kampf gegen den Sport ist. Und das ist ja wohl absolute Werbung für die Tour de France. Und es wird aber dann so bewertet, als würden die jetzt irgendwas stehlen von der ASO. Also als würden die auch eine Live-Übertragung da machen. Ja, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Lass das Video doch stehen, ist absolute Werbung. Niemand interessiert sich sonst, was da hinten passiert. Und nur diese lustigen Clips von Luke Rowe, der irgendwas Lustiges gemacht hat. Früher erinnere ich mich dran, Peter Sagan, der irgendwelche Faxe macht und solche Wheelie-Contests. Das macht doch erst das Leben und so eine Zusatzinfo zu so einem Peloton ist rund.
Ich verstehe es auch nicht. Also unter dem Hashtag FreeTitema, so heißt der Ersteller dieses Videos, BastiTema, versuchen jetzt zumindest, angetrieben von Robert Hresink, die Leute, die ASO davon zu überzeugen, dass man das doch bitte wieder hochstellt, fände ich sehr schön, war ein sehr lustiges Video. Allerdings aus dem Netz kriegt man sowieso nicht raus, weil auf Twitter gibt es natürlich die entsprechenden Schnipsel. Das heißt, Max Walscheid als Wheelie-König kann man sich immer noch irgendwo suchen. Den wird man immer noch sehen. Hast du noch was? Ein Ausreißer oder Ausrutscher? Oder kommen wir zu den Gesamtklassement-Fahrern?
Nee, lass uns zu denen kommen. Ich wollte auch noch das mit den Wheelies ansprechen. Das ist mir auch natürlich heute über den Weg gelaufen. Lass uns zum Battle ums Gesamtklassement kommen. Ich glaube, es ging alles los mit der ersten Attacke von Tadej Pogacar. Maika geht raus. Ich glaube, so 8 Kilometer vom Ziel war es. Lukas, korrigier mich. Um den Zeitpunkt. Und da hat man schon gesehen, da hat sich dann in ganz kurzer Zeit die Spreu vom Weizen getrennt.
Ja, definitiv. Also man hat am Anfang noch genau die ersten 4 dabei gehabt, die aktuell im Gesamtklassement vorne liegen. Rigoberto Urán, Richard Carapaz, Jonas Vingegaard und dann eben der führende Tadej Pogacar. Die haben...
Und Jonathan Castroviejo.
Stimmt.
Für sehr kurze Zeit. Stimmt. Wo ich sehr überrascht war,
der
dass
war der letzte
man schon nach hinten...
Ja.
Ja, der ist aber weit gekommen. Der ist weiter als Maas und die ganzen anderen. Martin, Pools und so weiter ist er gekommen. Also das war eine richtig beeindruckende Leistung. Er hat jetzt nicht ewig durchgehalten. Sepp Kuss, das hat man gleich gesehen, Pogacar tritt an und Sepp Kuss hebt wie so die Hand zum Gruß und sagt, danke, das war's für mich. Wir sehen uns morgen wieder.
Ja, es war tatsächlich so, dass einige Fahrer vorher schon dem Tempo von Maika Tribut zollen mussten. Also Maas ist sehr früh weg. Luzenko hat es danach dann auch erwischt. Das, glaube ich, waren so die prominentesten Namen, die unter den Top 7 ja noch lagen. Peo Bilbao, der sah heute ganz gut aus, konnte dadurch ein bisschen Zeit gut machen, bleibt allerdings auf Position 10. Und Ben O'Connor war noch relativ stark. Das war dann so ein bisschen die Gruppe dahinter von Bilbao, O'Connor. Und da hat sich dann auch eben
Godu war noch dabei.
Godu. Urán hat sich da dann eben, als er dann weggeflogen ist, da mit einsortiert. Also das war dann so die zweite Gruppe und vorne gab es dann den klaren Dreikampf, nachdem nach mehreren Attacken dann eben Urán auch weggefahren werden konnte und Castroviejo auch nicht mehr mit konnte.
Ja, und Urán hat, glaube ich, einen cleveren Move gemacht, nicht zu lange versucht, dazwischen abzuhängen, sondern er wusste, dass hinten noch Iguita ist, der heute auch ein super Rennen gefahren ist, der dann viel von vorne für seinen Kapitän Rigoberto Urán gefahren ist und ich glaube, von dem hing heute viel ab, dass der Rückstand dann am Ende, waren es 1:11 hinter Pogacar, Vingegaard und Carapaz, dass der so begrenzt werden konnte, hing sehr viel auch von Iguita ab.
Und dann ging das Schauspiel natürlich los. Die Mimik lesen. Pogacar hat immer wieder attackiert, hat sich dann mit Vingegaard abgewechselt, die beiden haben das Tempo gemacht und Carapaz hat sich nur leidend als Dritter hinten dran gehangen. Und sehr, sehr schmerzvoll.
Offensichtlich leidend, ja.
Offensichtlich leidend, hinten dran gehängt. Ah, richtig schön die Zähne verbissen.
Er hat den Alaphilippe gemacht, oder? Ja. So wird Julia Alaphilippe auch.
Richtig, nur bei der Tour de France ist es dann meistens auch so, dass Alaphilippe auch wirklich nicht mehr kann. Das ist keine Schauspielerei.
Es ist es nicht in der Situation, überhaupt so zu tun, als sei er leiden, weil dann ist er meistens schon weg. Er macht es ja hauptsächlich wie Carapaz, eben zu sagen, oh, ich kann nicht mehr, ich kann keine Führung machen, um dann einfach hinten dran zu hängen.
Richtig. Und dann, ja, haben sich die drei immer wieder attackiert. Hauptsächlich natürlich Pogacar und Vingegaard sind aber nicht weggekommen. Carapaz hat jedes Loch dann souveränst wieder zugefahren. Da hat man dann eigentlich schon gemerkt, okay, so sehr leiden kann er gar nicht, wenn er 5-mal so ein Loch so gut zufahren kann. Und siehe da, 2 Kilometer vor dem Ziel setzt Carapaz aus dem Windschatten an und versucht wegzuziehen, setzt er die Attacke. Zumindest Vingegaard hat er kurz mal dann seine Probleme.
Ja, das war eine richtig, richtig starke Attacke. Das war nicht einfach nur, ich fahre mal ein bisschen alibimäßig los, sondern man hat schon klar gesehen, der hat seine ganze Kraft in diesen Antritt reingesteckt. Und es waren, glaube ich, zwischenzeitlich auf jeden Fall 7, 8, 9 Sekunden auf Jonas Vingegaard. Der hat sich auf die alte Tom Dumoulin-Methode berufen und gesagt, ich fahre mein Tempo und dann komme ich wieder zurück. Ein bisschen schneller vielleicht als vorne und dann kommt er wieder. Und so hat es dann auch geklappt. Er konnte wieder auffahren, glaube ich, circa einen Kilometer dann vor Schluss ist er wieder hingekommen. Was wichtig war, wenn man aber überlegt, dass Carapaz mit dieser Attacke vielleicht noch ein bisschen länger wartet, dann könnte es reichen. Hätte es gereicht für ihn, glaube ich. Dann wäre Vingegaard nicht mehr zurückgekommen.
Ja, und es geht natürlich zwischen den beiden genau im Gesamtklassement um Platz 2. Und darum ging es dann natürlich auch bei dieser Attacke, schätze ich mal. Also ich glaube, klar, er wollte sicherlich auch die Etappe gewinnen, um da nochmal die Zeitbonifikation zu kriegen, aber er war dann auch, glaube ich, erstmal auf Vingegaard bedacht und ihm war eigentlich wurscht, was Pogacar macht. Der hat sich aber da souverän hinten dran gehängt und dann waren sie sowieso wieder alle drei zusammen und ja, wenn ein Tadej Pogacar mit den Mitfavoriten oben ankommt, dann ist eigentlich relativ klar, wer so einen Sprint gewinnt und wer da der Spritzigste ist. Und so war es dann auch Tadej Pogacar, ganz souverän diese Etappe gesichert.
Gut, ich glaube, ehrlicherweise haben wir alle, die es gesehen hatten, schon ab 5 Kilometer vor Schluss, glaube ich, hätte ich mein ganzes Vermögen, gut, so groß ist es nicht, aber dennoch mein ganzes Vermögen, hätte ich auf ihn gesetzt für den Etappensieg. Also der sah einfach so stark aus. Ich weiß nicht, Lukas, ob du kurzen Gedanken hattest, dass jemand anders von denen das gewinnen kann, aber der sah unfassbar, unfassbar stark heute wieder aus. Er konnte sie nicht ganz abschütteln, aber jetzt im Vergleich zu den anderen beiden sah es schon noch lockerer aus, weil er überall mitgehen konnte, selber noch Attacken gesetzt hat. Jonas Vingegaard, glaube ich, hat keine einzige Attacke gesetzt. Ich glaube, es war immer Tadej Pogacar, der versucht hat zu attackieren. Und ich glaube auch Pogacar, dem war heute klar, er wird hier nichts anbrennen lassen, alles auf den Etappensieg heute. Und den holte sich ganz souverän. Vingegaard sogar noch ein bisschen schneller als Carapaz dann ganz am Schluss. Eine Sekunde hat er ihm abgenommen. Gut, kann man jetzt drüber streiten, wie viel das wert ist. Aber ist vielleicht auch ganz wichtig, dass er sieht, dass er auch zumindest im Schlusssprint mithalten kann mit Carapaz, weil ich da gedacht hätte, Carapaz sei deutlich stärker.
Herr Pogacar hat sogar noch gelächelt. Also das war eindeutig zu sehen. Allerdings, und da müssen absolut die Ordnungshüter einschreiten. Der Sieger Tadej Pogacar hat nämlich styletechnisch heute nicht ganz so gut ausgesehen auf dem Rad. Und ich glaube, es lag weniger daran, wie er sein Trikot oder sonst irgendwas anhatte, sondern wie er seinen Helm in der Früh aufgesetzt hat. Denn oben aus dem Helm hat immer so ein Haarbüschel rausgeschaut. Und das ist natürlich super unangenehm. Da gewinnst du dann eine Etappe bei der Tour de France und hast die ganze Zeit dieses Haarbüschel aus dem Helm rausstehend. Und das geht natürlich auch beim Siegerinterview nicht weg. Von dem her stand da so ein richtig schönes Haarbüschel auch bei der Siegerehrung nach oben weg. Tadej Pogacar, das muss besser laufen. Da muss man in der Früh den Helm ganz, ganz normal aufsetzen.
Ich will dir das sagen, Lukas, dass dir das jetzt erst auffällt. Es gibt ganze Meme-Kollektionen dazu. Also ganze Fotostrecken, er hat es immer. Ich weiß gar nicht, was da mit ihm los ist, aber er hat es immer.
Echt? Pogacar macht das mit Absicht vielleicht?
Kann auch sein, dass er es inzwischen lustig findet. Vielleicht war es früher ohne Absicht, aber es gibt, auf die Schnelle finde ich es nicht, aber es gibt große Bilderstrecken dazu.
Stark.
Zu Pogacars Haaren aus dem Helm. Immer auf der linken Seite von ihm aus.
Dann kommen wir zurück nochmal auf das Gesamtklassement, wie es nach der heutigen Etappe aussieht. Also Tadej Pogacar weiterhin vorne, das ist klar. Aber dahinter hat sich eben was getan. Jonas Vingegaard auf Platz 2 mit 5,39 Rückstand. 4 Sekunden dahinter Richard Carapaz auf Rang 3. Rigoberto Urán, der hat heute dann doch ordentlich an Boden verloren, hat jetzt über 1,5 Minuten Rückstand auf Richard Carapaz. Für den wird es also schwierig, glaube ich, mit dem Podest, auch wenn Carapaz beim Zeitfahren sicherlich nicht der allerstärkste ist. Und Ben O'Connor, der ist, wie gesagt, heute richtig, richtig stark gefahren. Auf Rang 5 hat sich da ein gutes Polster vor ja, den anderen, dann Kelderman, Maas, Luzenko und Matar, die dann eben auf den Plätzen bis Platz 9 folgen, recht gut erarbeitet.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher bei Ben O'Connor. Also ist ein Riesenrennen heute gefahren. Aber die halbe Minute auf Kelderman reicht, glaube ich, noch nicht, die er jetzt hat. Im Gesamtklassement. Ja, ich glaube, da braucht er mehr. Urán könnte jetzt genau die Grenze sein mit Carapaz und wahrscheinlich wird er morgen nochmal Zeit verlieren, die ihm fehlt, dann auf Platz 3 im Zeitfahren. Genau, ich glaube, O'Connor braucht nochmal Vorsprung auf Kelderman. Sonst wird es nicht reichen. Godu ist heute ein super Rennen gefahren, hat sich dann irgendwann verabschiedet aus dieser Gruppe mit Urán, Iguita, Kelderman und so weiter und hat einen einsamen Kampf angetreten, sah aber sehr gut aus. Kann also sein, wenn man das jetzt so in der Retrospektive sich anschaut, dass er vielleicht einfach krank war, dass er vielleicht einen kleinen Infekt hatte, kleine Erkältung, deshalb so viel Zeit verloren hat an dem Moventoux-Tag. Und jetzt ist er wieder da. Godu, starker 4. Platz. Im Gesamtklassement spielt er keine Rolle mehr, aber hat sich gezeigt und ist, glaube ich, auch ein Kandidat für einen Etappensieg in den nächsten Tagen nochmal.
Ich sag, das war der Nationalfeiertag. Da sind alle Franzosen nochmal 5% stärker. Es ist einfach so.
Kann durchaus sein, ja. Absolut. Vielleicht lag es nur am Nationalfeiertag.
Dann lass uns noch über die Zahlen, und zwar über die von Richard Carapaz sprechen. Denn die Attacke, die war ja durchaus richtig beeindruckend. Stravazen, qui pédale beaucoup, gagne. Wir hatten schon angesprochen, 2 Kilometer vor dem Ziel, da kam die Attacke und da hat Richard Carapaz eben richtig nochmal Gas gegeben. Wir wissen nicht, ob die Wattzahlen stimmen, die er hochgeladen hat, sind nicht bestätigt. Allerdings zeigt Strava hier eine errechnete Wattzahl von maximal 953 Watt an. Das würde ich mal sagen, ist eine ordentliche Ansage für Richard Carapaz, der auch so um die 60 Kilo wiegt. Da fast 1000 Watt zu treten, mal in der Spitze. Im Schnitt tritt er auf diesen letzten 2 Kilometern 400 Watt. Und zwar mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 21,8 km/h. Also das ist mal richtig ordentlich. Und dann haben wir natürlich noch Fantasy zu besprechen. Es geht in die heiße Phase. Noch 4 Etappen stehen aus. Noch 4-mal kann man punkten. Und es wird nochmal richtig spannend an der Spitze.
Phil, weiterhin an der Spitze. Aber dahinter wird es richtig knapp. Vor allem mit dir, Lukas. Du bist aufgerückt. Einen Platz aufs Podium. Bis jetzt nur noch knapp 200 Punkte, ein bisschen mehr als 200 Punkte dahinter. Da könnte noch was gehen, oder? Bist du bereit für den großen Sieg?
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich den mir da irgendwie holen kann. Also das sind, ja, es ist schwierig. Ich glaube, Phil hat noch ziemlich viele Wechsel, was er uns geschrieben hat. Also das ist tatsächlich nochmal so ein Punkt, den weiß ich nicht, ob ich den noch einhole. Aber ich sag mal so, mit einem Podium wäre ich recht gut zufrieden. Etappensieg hat es bisher noch nicht gereicht, aber so ein Podium nimmt man natürlich gerne mit und von dem her kämpfe ich da noch weiter. Aber der Etappensieger des heutigen Tages hat auch uns eine Nachricht geschickt. Sportivo mit über 1300 Punkten. Klar, der hatte alle seine Gesamtfahrer beisammen. Ein Team voller Gesamtfahrer für ein Etappensiegziel erreicht. Also dem ging es auch nur noch um den Etappensieg. Und da sieht man auch Uran, Luzenko, Vingegaard, Pogacar und Carapaz. Dazu noch Bilbao in einem Team. Naja gut, dass man da dann heute Punkte absahnt, das ist kein Wunder.
Darf man nicht runterspielen. Etappensiege sind genauso viel wert.
Hey, natürlich, absolut. Ich habe es ja auch nicht runtergespielt.
Mit Patrick Konrad nochmal.
Nur gesprochen. Gesagt, dass es kein Wunder ist bei dem Team. Aber dass er es natürlich dafür richtig aufgestellt hat, ist natürlich klar.
Geplanter, klinisch durchgeführter Etappensieg. Beeindruckende Leistung von Sportivo.
Über ein Trikot haben wir noch nicht genau gesprochen. Und zwar, das ist das Bergtrikot. Da können wir, glaube ich, mit dem Blick auf die morgige Etappe ganz gut drauf kommen. Denn wir sehen, dass sich heute Wout Poels da nochmal weiterhin dieses Trikot sichern konnte. Hat nochmal ein paar Punkte gut gemacht, hat jetzt 78 und Tadej Pogacar hat aber natürlich durch diesen Etappensieg sehr aufgeholt und ist jetzt dort schon Zweiter mit 67. Jetzt haben wir morgen 2-mal Ohr-Kategorie und wieder einen Schlussanstieg, der dann wieder 40 Punkte im Ziel bringt, also insgesamt 60 Punkte zu vergeben morgen. Davor noch 2 Bergwertungen in der 4. Kategorie, aber da gehe ich jetzt mal davon aus, dass den sich keiner der Bergtrikot-Aspiranten holen wird. Also letztendlich sind es 60 Punkte zu vergeben. Wenn Pogacar nochmal gewinnt, dann glaube ich, gewinnt er auch dieses Bergtrikot.
Ja, wenn er sich den, also wenn keine Ausreißergruppe geht, dann gewinnt er das Bergtrikot.
Und es ist so leider ist auch, es. Auch morgen wieder sehr gut kontrollierbar, glaube ich, für UAE. Also es ist am Anfang flach, da kann man die Ausreißer an der kurzen Leine halten und dann vielleicht tatsächlich nochmal auf einen Etappensieg gehen. Weiß ich nicht. Vielleicht hat auch Ineos das vor. Vielleicht will Carapaz noch einen Etappensieg holen. Also es kann schon sein, dass einige Teams morgen da genug Tempo machen, dass es für die Ausreißer wieder schwer wird. Ich bin gespannt, aber so wirklich schwer ist es eben vorne nicht, dass man sagt, dass das Feld vielleicht die Ausreißer so weit weglässt und keine Lust hat, da nachzufahren, sondern es ist relativ einfach nachzufahren. Das ist gefährlich.
Ja, vollkommen richtig. Ähnliche Etappe wie heute, diesmal nur mit dem eben nicht mit 2 erste Kategorie Bergen, sondern mit einem Ohr-Kategorie-Berg, dem Tourmalet, kennen wir auch alle, ganz bekannter Berg, und dann eben nach Luz Ardiden hoch zum Schlussanstieg auf 1720 Meter. Auch nochmal ein schwerer Anstieg zum Schluss. Heute war sicherlich die schwerste Etappe, was den Schlussanstieg angeht, aber morgen auch nochmal ein richtig harter Tag. Vor allem mit der Vorbelastung heute darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Pogacar sieht jetzt nicht so aus, als würde er morgen 5 Minuten verlieren, aber im Kampf um Platz 2, 3, 4, 5 und so weiter wird es, glaube ich, morgen schon nochmal zur Sache gehen.
Alles klar, dann schauen wir uns das doch an. Also mein Tipp für morgen ist trotzdem Tadej Pogacar, so wie er heute aussah. Wenn er da von seinem Team so stark nochmal unterstützt werden kann, dann glaube ich, ist er auf jeden Fall der stärkste Mann am Schluss. Und wer weiß, vielleicht holt er sich dann gleich noch den Back-to-Back-Etappensieg. Ansonsten hätte ich nochmal Sergio Higuita ganz stark auf dem Plan, wenn er natürlich nicht für Rigo zu viel arbeiten muss. Aber der sah heute richtig, richtig gut aus. Wenn der in die Ausreißergruppe darf und doch eine Ausreißergruppe durchkommt, glaube ich, ist der ein ganz heißer Kandidat.
Absolut. David Gaudu sicherlich, der mehr Freiheiten hat, der vielleicht auch eine frühe Attacke hoch nach Luz Ardiden setzen kann und vielleicht dann vorne rausfährt. Sowas ist auch immer möglich. Muss man abwarten. Ich bin wirklich gespannt. War heute eine sehr, sehr spannende Etappe. Und morgen erwarte ich mir Ähnliches.
Und nicht zu vergessen, Pierre Rolland, die Standardattacke am Anfang vom Berg, die dann gleich wieder gekontert wird und der fällt dann hinten raus.
Aber heute hat er sie zu früh gemacht. Heute kam sie ganz am Anfang der Etappe. Da hat er sich verkalkuliert.
Da wusste er vielleicht noch nicht, dass es noch so lang ist. Naja gut, wir schauen uns morgen an. Etappe 18, Bergankunft, Luz Ardiden. Es geht nochmal ums Podium. Ich glaube, das gelbe Trikot ist in relativ trockenen Tüchern. Aber wer weiß, es kann immer etwas passieren. Und deswegen schauen wir natürlich morgen auf diese letzte Bergankunft der diesjährigen Tour de France. Es wird spannend.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.